Mit anderen Augen. Direktorin Katrin Klingsoer-Leroy verabschiedet sich mit einer besonderen Ausstellung vom Franz-Marc-Museum in Kochel. Sie ist heute zu Gast bei uns in der Kulturwelt. Goldene Passion. Das Bayerische Nationalmuseum hat passend zur Osterzeit einen Kunstkrimi gelöst um den barocken Starbildhauer Georg Petel. Der japanische Autorenfilm Die Unschuld verhandelt das Thema Mobbing an Schulen und beiläufig auch ganz andere große Fragen. Und wenn aus Stoffen Überlebenskunst wird, das Textilmuseum Augsburg zeigt Kleidung aus dem Nachlass von Arno Schmidt, Textilien zu seinen Texten.
Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger.
Und die Musik, die kommt heute aus Ohio von der Indie-Folkband Hello Emerson um den Songwriter Sam Bowdery. Der verarbeitet auf dem neuen Album To Keep Him Here eine sehr persönliche Geschichte. Es geht darum, wie es sich anfühlt, wenn man durch einen überraschenden Anruf erfährt, dass einem nahestehenden Menschen etwas Schlimmes passiert ist. Im Couch-Song, den wir jetzt hören, geht's um verwaiste Möbelstücke, die dann sinnlos herumstehen.
Your couch sits catty corner by the door, and the breeze blows in through the old bay window and shouts out yesterday's scores, and I haven't washed up yet, but it's got some advice, of course. It says just strum these chords, and I'm sure you'll find love, my boy. Just strum these chords, and they'll all say they love. By the window, loosely crocheted by a well-meaning mother who's yet to discover she's making makeshift drapes that trap every tempting scent that stumbles in from the neighbor's home smoke breaks, and I don't.
Ein verlassenes Sofa und emotionales Chaos. Der Couch-Song aus dem neuen Album der Indie-Folkband Hello Emerson. Im Wechsel mit der Natur leben. Das war auch so ein Credo des Künstlers Franz Marc, einem Hauptvertreter der Künstlergruppe um den Almanach Blauer Reiter. Im oberbayerischen Kochel ist dem Maler ein eigenes Museum gewidmet und auch hier steht ein Wechsel an. Die Kunsthistorikerin Katrin Klingsoer-Leroy wird im Mai nach 15 Jahren die Leitung des Museums abgeben. Gestern hat sie dort ihre letzte Ausstellung eröffnet und jetzt sitzt sie mir hier im Studio gegenüber. Danke, dass Sie gekommen sind.
Ja, sehr gern. Ich freue mich, hier zu sein.
Mit anderen Augen heißt die Ausstellung, die Sie nicht allein zusammengestellt haben. Sie ist sozusagen im Kollektiv entstanden. Aber erzählen Sie einfach selber, wer ist beteiligt, was gibt's denn da zu sehen?
Die Ausstellung ist tatsächlich in vier Kapitel eingeteilt, die jeweils eine Kuratorin haben. Es ging mir darum, wie in vielen Ausstellungen, die ich in den letzten 15 Jahren gemacht habe, den Blick auf die Kunst des Blauen Reiters und auch der Brücke, das ist ja der Kern unserer Sammlung, zu erneuern. Und ich habe eben Kolleginnen, Freundinnen auch gefragt und gebeten, mich dabei zu unterstützen. Und wir haben jetzt vier Räume in die Sammlungspräsentation eingeschoben. die ein besonderes Thema aufmachen jeweils. Also es gibt einen Raum mit den neuesten Bildern von Karin Kneffel, Mutter und Kind, eben zu diesem Thema. Ihre Bilder sind kombiniert mit Bildern aus unserer Sammlung. Dann gibt es einen Raum, in dem die Mode- und Genderforscherin Barbara Finken auf die Bilder blickt und sie entsprechend inszeniert hat. Wir haben einen Raum zu der, ja, zu dem großen Nachdenken zu Beginn des 20. Jahrhunderts über seelische Kräfte, seelische Potenz. Und das wird illustriert und arrangiert von Julia Voss mit Bildern von Hilma af Klint, Wassily Kandinsky und Wilhelmine Assmann. Und ich selbst habe einen Raum gestaltet zur Spiritualität der Pflanzen und habe da Werke von Leiko Ikimura, Peter Handke im Zentrum, Wolfgang Leib, Paul Klee und Anna Moll kombiniert.
Wofür steht denn das Franz-Marc-Museum in Kochel eigentlich? Gibt es denn da sowas wie eine Philosophie des Hauses? Ein bisschen was klang ja gerade schon durch bei dem, was Sie uns erzählt haben.
Ja, es gibt durchaus eine Philosophie des Hauses, die ich versucht habe in den letzten 15 Jahren zu entwickeln. Es liegt mir am Herzen und lag mir am Herzen, dieses Museum zu einem Ort der Betrachtung tatsächlich zu machen, in dem die Bilder ihren Raum haben, die Besucher ihre Ruhe haben auch. Und ganz groß geschrieben wird ja bei uns der Dialog zwischen Kunst und Natur. Es ist schon in der Architektur angelegt und ist es natürlich auch, das haben Sie eingangs gesagt, in der Kunst angelegt, des Blauen Reiters und Franz Marx und letztendlich auch in der Kunst der Brücke.
Also mit dem inneren Auge sehen, das ist ja auch so ein Satz, den man mit Franz Marc verbindet. Die neue Ausstellung heißt Mit anderen Augen. Und das ganze Museum im Dialog mit der Natur, das haben Sie ja gerade auch schon erwähnt. Sie haben jetzt seit 2008 diesen magischen Ort bespielt. Mit was für Augen schauen Sie zurück auf Ihre Zeit in Kochel? Welche Akzente konnten Sie denn da setzen?
Also ich denke, dass ich die Sammlung mit meinen Ausstellungen doch immer wieder beleben, aktualisieren konnte, wenn man das so ausdrücken darf. Ich habe das Gefühl, dass wir die Sammlung geöffnet haben, auch mit ihren verschiedenen Perspektiven. Also es gibt ja nicht nur Franz Marc, das heißt zwar Franz-Marc-Museum, aber auch Kunst im 20. Jahrhundert. Wir haben nicht nur Werke von Franz Marc, sondern eben auch von Kandinsky, Macke, Klee und aber auch von der Brücke, Heckel, Kirchner, Müller sind da die großen Namen. Und wir haben auch einen Bereich Nachkriegsabstraktion. Also was haben die abstrakten Maler nach dem Zweiten Weltkrieg produziert? Und dieser Bereich ist eben auch sehr wichtig. Und ich habe immer versucht, die Sammlung ins Zentrum zu stellen, die Ausstellung aus der Sammlung zu entwickeln und dann aber auch aktuelle Positionen mit reinzubringen. Also etwa Franz Marc, Josef Beuys, Georg Baselitz, Tierstücke, Anselm Kiefer, Opus Magnum und solche Sachen zu machen.
Ja, das Museum ist ein sehr offener Ort. Kunst muss international sein, muss Grenzen überwinden. Das war ja auch so eine Forderung von Franz Marc und dem Blauen Reiter. War das nicht auch ein bisschen schwierig, an einem Ort wie Kochel in der Peripherie da auch ein internationales Publikum anzusprechen?
Ganz bestimmt. Das ist die Herausforderung gewesen, als wir das Museum eröffnet haben, von einer Pilgerstätte zu Franz Marc, das war eben das erste Museum, 1986 gegründet, zu einem Museum zu kommen, das internationaler oder sagen wir zumindest überregionaler ist. Und wir haben uns im Museumsbetrieb da, glaube ich, sehr gut aufgestellt, haben viele Kontakte zu internationalen, zu großen Museen als Leihgeber, als Leihnehmer. Und im Laufe der Zeit haben wir auch zunehmend, vor allem im Sommer, internationales Publikum. Und ich beobachte immer wieder, ich spreche ja auch mit den Besuchern, dass französische, englische, italienische Besucher absolut erstaunt sind, diese Qualität in einer Sammlung eines relativ kleinen Museums zu entdecken.
Was nehmen Sie persönlich mit von Ihrer Arbeit in Kochel nach all den Jahren oder von Franz Marc vielleicht auch?
Ich nehme sehr viel mit. Das lässt sich, glaube ich, nicht so schnell fassen. Aber was ganz besonders wichtig ist für mich, ist die Tatsache, dass indem ich versucht habe, das Museum zu entwickeln in eine ganz bestimmte Richtung, ich mich natürlich auch verändert habe und meinen Blick auf die Kunst verändert habe, auch mich als Person verändert habe im Kontakt mit vielen, vielen Menschen. Das war ganz besonders wichtig mit den Besuchern, mit den Künstlern, mit Verlegern, mit Grafikern und natürlich auch mit meinen Mitarbeitern im Museum.
Im Mai, da übergeben Sie an Ihre Nachfolgerin Jessica Keilholz-Busch. Was haben Sie für Pläne?
Ich habe noch nicht so ganz konkrete Pläne. Ich werde als Kunsthistorikerin weiterarbeiten für eine Stiftung, die Forschung zum Expressionismus unterstützt. Das ist für mich sehr schön, weil das einfach was ist, was ich kenne und was ich gut machen kann. Und darüber hinaus warte ich mal, was passiert in meinem Leben.
Also ich bin mir sicher, wir werden noch von Ihnen hören. Herzlichen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind. Und wie ist das eigentlich, Frau Klingsoer-Leroy? Können Sie auch was anfangen mit alter Kunst?
Auf jeden Fall. Ich habe ja auch meine Dissertation über Malerei des 17. Jahrhunderts geschrieben. Und das ist für mich, es gibt eigentlich gar keine Trennung für mich zwischen alter und neuer Kunst. So würde ich das ausdrücken.
Mhm. Dann dürfen Sie jetzt noch weiter zuhören. Bei uns geht es um den um 1600 in Weilheim geborenen Bildhauer Georg Petl im nächsten Beitrag. Er wurde durch sein späteres Wirken in Augsburg so berühmt, dass man ihn noch im 18. Jahrhundert den deutschen Michelangelo nannte. Das Bayerische Nationalmuseum feiert Georg Petl jetzt in einer Studioausstellung und löst damit eine Art Kunstkrimi um den Bildhauer. Worum es genau geht, Christoph Leibold.
Bist du Christoph?
Jesus am Kreuz als einzelnes Kruzifix, das sieht man immer wieder. Aber die Verbrecher zur Linken und Rechten ohne den gekreuzigten Heiland dazwischen, undenkbar. Und doch, das Berliner Bode-Museum hatte in seinen Beständen zwei kunstvoll gestaltete, in etwa schuhgroße goldene Schächerfiguren des frühbarocken Bildhauers Georg Petl. Und in deren Mitte, ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Bis vor kurzem jedenfalls war das so.
Und das unserer Meinung nach gelöste Rätsel steht hier zentral in dieser Vitrine vor Ihnen.
Jens Burg, stellvertretender Generaldirektor des Bayerischen Nationalmuseums, führt durch die Studioausstellung Goldene Passion. Deren Herzstück, eine Kreuzigungsgruppe, bestehend aus den zwei Schächerfiguren aus dem Bode-Museum und im Zentrum wundersam aufgetaucht wie eine Heiligenerscheinung, der verschwundene Messias. Wie es zu dieser Wiedervereinigung kam, ist ein Kunstkrimi, der von detektivischem Spürsinn und dem aufwendigen Zusammentragen von Indizien erzählt. Und wie so oft in komplizierten Fällen, der Ausgangspunkt der Lösung war ganz einfach. Bei einem Gang durchs Depot stach Jens Burg eine Christusfigur ins Auge, die die Kunsthistoriker bisher nicht mit Petl in Verbindung gebracht hatten.
Das war eine momentane Eingebung aufgrund dieser Ästhetik, also dieser Feuervergoldung, die mich unmittelbar an diese zwei Figuren erinnerte, die ich natürlich sehr gut kenne. Und das ist genau die Figur, die zwischen den Schächern in Berlin fehlt. Und so war schon die Fragestellung geboren.
Die Frage nämlich, ob sich das, was der Augenschein nahelegte, durch genauere Untersuchungen würde erhärten lassen. Wenn Jens Burg in diesen Ermittlungen also quasi der Detektiv mit der untrüglichen Intuition war, dann handelte es sich bei Restaurator Joachim Kreutner um den Spurensicherer. Er verglich neben Größe, Gewicht und Proportionen auch die Verarbeitung der Figuren sowie deren Legierung und kam dabei zu dem Schluss, ja, Jesus und die beiden Schächer stammen mit hoher Wahrscheinlichkeit aus derselben Werkstatt. Bei Kreutners Untersuchungen kam auch ein spezieller Computertomograph zum Einsatz, deutlich stärker als Modelle, mit denen menschliche Körper durchleuchtet werden.
Man braucht eine sehr moderne, leistungsfähige Apparatur und deswegen ist das für Kunst bisher noch nicht so häufig eingesetzt worden. Damit werden normalerweise Motorblöcke und Gussformen untersucht und wir haben die einmalige Möglichkeit, eben die innere Oberfläche der Figur und ihr Konstruktionsprinzip zu beschreiben.
Georg Petl war ja ein herausragender Künstler, der um 1601, 1602 in Weilheim geboren wurde.
Sehenswert ist die Ausstellung im Bayerischen Nationalmuseum aber nicht allein, weil sie ein Rätsel der Kunstgeschichte löst. Auch Georg Petls Meisterschaft lässt sich hier an einer Reihe von Exponaten, die größtenteils in Bezug zur zentralen Kreuzigungsgruppe stehen, eingehend studieren und bewundern. Er begann mit der Elfenbeinschnitzerei, verbrachte prägende Lehrjahre auf Reisen nach Antwerpen, Paris, Genua und Rom. Die zunehmende Virtuosität, mit der er Sehnen, Muskelstränge, überhaupt die ganze Körperlichkeit seiner Figuren ungeheuer realitätsnah darzustellen vermochte, sucht ihresgleichen. Die beiden Schächer aus dem Bode-Museum beispielsweise wirken beinahe tänzerisch in der dynamischen Körpersprache, in der sich der eine Jesus zuneigt und der andere sich abwendet und die, wie Jens Burg sagt,
so glaubhaft ist und die so natürlich und realistisch ist, dass nicht viele andere das konnten in dieser Zeit. Also das macht ihn zu so einem großen Meister und das verbindet ihn auch mit den großen Namen, also Rubens, den er persönlich traf. Aber letztendlich geht es auch zurück auf die Beschäftigung mit antiker Skulptur und auch mit Werken Michelangelos, auch in der Malerei, wenn man an die Aktdarstellungen in der Sixtinischen Kapelle denkt.
Bleibt zuletzt die Frage, ob die Kreuzigungsgruppe, die jetzt wieder vereint ist, wie der bußfertige Schächer mit Christus im Paradies, dies von nun an auch in alle Ewigkeit so bleiben wird. Bereits klar ist, nach der Präsentation in München reist das Dreiergespann nach Berlin ins Bode-Museum. Aber wie geht es nach der Ausstellung dort weiter? Kunstdetektiv Jens Burg antwortet mit einem Cliffhanger.
Das verraten wir Ihnen dann. Das sehen wir dann.
Goldene Passion, der Barockbildhauer Georg Petel und das Rätsel seiner Kreuzigungsgruppe. Die ist noch ausgestellt bis Ende Juni im Bayerischen Nationalmuseum. Und wir hören noch mal rein ins neue Album To Keep Him Here der Indie-Folkband Hello Emerson aus Ohio. Church heißt dieser Song hier. Der japanische Filmemacher Hirokazu Koreeda wurde bekannt, als er 2018 für sein Familiendrama Shoplifters in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde. In dem Film geht es um eine arme Familie, die am Rand von Tokio lebt und sich mit Gelegenheitsjobs und Gaunereien über Wasser hält. Sein neuer Film Die Unschuld bekam vergangenen Mai in Cannes den Preis für das beste Drehbuch. Jetzt ist Die Unschuld in den Kinos zu sehen und wieder geht's um Familie und den Einfluss der Gesellschaft. Bettina Dunkel.
Ja. Was macht das Menschsein aus? Welche Verbindungen, welche einschneidenden oder scheinbar nebensächlichen Momente im Leben machen uns zu dem, was wir sind, was wir werden? Es sind die großen Fragen, die sich im Alltäglichen verbergen, denen der japanische Regisseur Hirokazu Koreeda in seinen Filmen auf den Grund geht. Oft stehen Familien im Zentrum seiner zutiefst humanistischen Gesellschaftsporträts. Oft sind es Kinder, die Dinge hinterfragen, die Erwachsene nicht wahrnehmen.
Wer ist das Monster? Wer ist das Monster?
In Die Unschuld, seinem neuen, in Cannes mit dem Drehbuchpreis ausgezeichneten Melodram, wird die handlungsbestimmende Frage ein ums andere Mal gestellt. Wer ist das Monster in dieser Geschichte, die auf den ersten Blick von Mobbing handelt? Final beantwortet wird sie nie, weil es um weit mehr geht als ein abschließendes Urteil. Und weil manche Aspekte im Leben so komplex sind, dass sie laufend hinterfragt werden müssen. Entsprechend verschachtelt ist der Aufbau von Die Unschuld. Unvermittelt und von Anfang an leicht rätselhaft beginnt der Film, der in einer Kleinstadt in Japan spielt. Das Dach eines Hochhauses steht in Flammen. Aus sicherer Distanz beobachten eine Mutter und ihr 11-jähriger Sohn die in den Nachthimmel züngelnden Flammen. Ihr Verhältnis ist liebevoll. Für den verstorbenen Ehemann und Vater haben sie einen kleinen Altar in einer Wohnzimmernische errichtet. Die Lücke, die er hinterlassen hat, ist groß. Die Bindung zwischen Mutter und Sohn dafür umso enger.
Mama, ich muss dir nicht leid tun.
Als sich Minato von heute auf morgen seltsam zu verhalten beginnt, schrillen bei ihr alle Alarmglocken. Er schneidet sich die Haare ab, treibt sich nachts in einem Waldstück herum, wirft sich aus einem fahrenden Auto. Auslöser scheint ein Lehrer zu sein, der Minato beschimpft und geschlagen haben soll. So zumindest schildert es der Junge seiner Mutter nach längerem Drängen. Aber ist das wirklich die ganze Wahrheit? Statt die Geschichte chronologisch weiterzuerzählen, springt Koreeda an den Anfang zurück. Diesmal schlendert Minatos Lehrer mit seiner Freundin an dem brennenden Hochhaus vorbei, sagt vorbeirennenden Schülern, dass sie nach Hause gehen sollen, erscheint bestimmt, aber fürsorglich. Je weiter die Handlung voranschreitet, desto klarer wird, was später an der Schule vorgefallen ist. Nicht Minato ist das Mobbingopfer, der Junge selbst mobbt einen Mitschüler. So jedenfalls nimmt es der Lehrer wahr. Doch auch diese Geschichte steckt voller Halbwahrheiten.
Wenn wir sagen, dass der Junge Schuld hatte, wird die Mutter garantiert wütend.
Wenn die Schulbehörde von der Sache Wind bekommt, dann wird die ganze Schule bestraft.
Die volle Dimension der Ereignisse eröffnet sich im letzten und emotionalsten Teil, der wieder die Perspektive wechselt und die Sicht des Jungen schildert. Erneut werden Zusammenhänge und Charakterzüge klarer und der bislang nur angedeutete Kern der Geschichte wird freigelegt. Sensibel arbeitet Koreeda heraus, wie schwer es für Heranwachsende sein kann, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Insbesondere dann, wenn die Menschen, die ihnen Orientierung bieten sollen, selbst gefangen sind in einem Korsett aus Konventionen. Für sein Handeln verurteilt wird niemand in diesem meisterhaft erzählten Gesellschaftsbild, denn Fehler gehören zum Leben dazu. Allerdings, so die Botschaft des Films, ist es nicht damit getan, sich zu entschuldigen, sondern daraus zu lernen und gemeinsam einen Ausweg zu finden.
Aktuell in den Kinos Die Unschuld von Hirokazu Koreeda. Sie lief schlenkrig, verfolgt von ihren Kleidern, grillenschlank. Ein typischer Arno-Schmidt-Satz, der als Autor nicht nur Texte metaphernreich einkleidete, sondern auch seine Romanfiguren. Und zwar inspiriert von Katalogen wie Neckermann, Quelle und Co. Dass bei dem Schriftsteller, der wie kaum ein anderer den Alltag der BRD poetisch festhielt, ein Blick in den Kleiderschrank lohnt, das zeigt jetzt die Ausstellung Kleider, Geschichten im Augsburger Textil- und Industriemuseum TIM. Barbara Leinfelder über modische Überlebenskunst und die Kleidersammlung eines Literaten.
Blaue Himmelsseide und weiß bestickt. Die Nacht im schwarzen Frack mit nur einem liederlich angenähten Knopf. Der Tag erst im rot-gelben Morgenrock, dann in schlampigem Wolkenkittel. Auf bunt gesticktem Himmelstischtuch, bäuerlichem, vom Wind geblaut, ein unsichtbarer Teller mit Goldrand.
Jan-Philipp Remtma kann bis heute nicht genug bekommen von Arno Schmidts Prosa, die oft so lyrisch und voller stofflicher Metaphern daherkommt. Der Hamburger Literaturwissenschaftler und Mäzen war schon als junger Mann hinausgefahren aufs Land zu Schmidt, ins kleine Heidedorf Bargfeld bei Celle, um dem damals so gefeierten wie umstrittenen Autor seine Unterstützung anzubieten.
Dass es so etwas in der deutschen Gegenwartsliteratur nicht gab. Da war Schmidt ein Solitär und für mich doch vielleicht der wichtigste deutsche Nachkriegsautor.
Wenige Jahre nach Arno Schmidts Tod 1979 gründet Remtma die Arno-Schmidt-Stiftung. Sie betreut auch den gesamten Textilnachlass. Das Boman-Museum in Celle verknüpft dann 2021 in einer Ausstellung erstmals Schmidts Kleider mit seinen Geschichten. Und jetzt ist die neu gestaltete Version davon im Augsburger Textilmuseum zu sehen. Museumsleiter Karl Borromeus Mohr.
Fast 1000 Einzelstücke, die sind Symbol für die entbehrungsreiche Nachkriegsgeschichte. Zeugen von Flucht und Vertreibung, die Schmidts kamen aus Schlesien und haben sehr mühsam begonnen, Fuß zu fassen. Von daher ist die Ausstellung ein Spiegel des Alltags und der Not der Nachkriegsgeschichte.
Eine Bluse aus dem Stoff eines Zuckersacks zusammengenäht, ein Morgenmantel aus einer alten Wolldecke geschneidert. Vieles ist dutzende Male geflickt. Es ist eine Kultur des Erhaltens, nicht des Wegwerfens, die da zutage tritt. Die Schau erlaubt einen intimen, liebevollen Blick, nicht nur in den Kleiderschrank der Schmidts, sondern in ihr alltägliches Leben, ihr persönliches Miteinander. Und es zeigt mannigfaltige Bezüge zu den Romanen, erklärt Jan-Philipp Remtma.
In dem Roman Brandsheide bekommt dieser ehemalige Kriegsgefangene aus den USA von seiner Schwester ein Paket. Und sie packen dieses Paket voller Erwartung auf und haben auch Glück. Da ist Kaffee drin, da sind Zigaretten drin, das heißt Objekte für den Schwarzhandel, um über die Runden zu kommen. Und dann packen sie weiter aus und stoßen auf einmal auf 4 seidene Schlipse und sind völlig konsterniert. Denn was in aller Welt sollen sie mit 4 seidenen Schlipsen? Er wird keine tragen. Sie sind auch kein Handelsgut. Und sie überlegen sich, was geht eigentlich in den Köpfen derjenigen vor, die uns das schicken.
Alice trägt anfangs über den Verkauf von Care-Paketen der Schwägerin mehr zum Haushaltseinkommen bei, als ihr Arno, so verbissen fleißig er auch Zeile um Zeile zu Papier bringt. Seine erste große Auszeichnung, Anfang der 50er Jahre in Mainz, muss Arno Schmidt ohne Hemd unterm Sakko in Empfang nehmen, schlichtweg, weil er kein passendes besitzt, erklärt Kuratorin Susanne Fischer.
Und dann kann man später nachlesen, dass andere Besucher sich gefragt haben, ob der Mann seine Armut inszeniert, weil er den Kragen immer so zugehalten hat. Man konnte das nicht glauben, dass jemand so arm ist.
In seiner alten Heimat Schlesien hatte Schmidt eine Ausbildung zum Textilfachmann durchlaufen und schätzte zeitlebens ein gutes Kleidungsstück mehr als vieles andere. Diese Stoffaffinität durchzieht sein Werk wie ein roter Faden, sagt Karl Borromeus vom Augsburger Textilmuseum.
Weil das Werk von Arno Schmidt so viele textile Metaphern bereithält und das von einer unglaublichen Schöpfungskraft, allein wie er Wolken und den Himmel und den Mond beschreibt, da kommt immer textile Sprache vor und es entstehen sofort Bilder im Kopf.
Der Dresscode der BRD erzählt am Blick in den Kleiderschrank von Arno und Alice Schmidt. Die Ausstellung Kleider, Geschichten im Augsburger Timm ist noch bis Mitte Oktober zu sehen. Soweit die Kultur für heute. Andrea Mühlberger bedankt sich im Namen des ganzen Kulturweltteams fürs Zuhören. Bis morgen früh.